Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten das einzige Neujahrslied, das uns Paul Gerhardt geschenkt und hinterlassen hat. Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten. Am Anfang des Jahres machen ja die Geschäftsleute eine Inventur. Das ist auch gut so. Man will ja schließlich wissen, was man verkauft hat, wo die Ladenhüter sind, was man fürs neue Jahr noch braucht. Da haben wir auch einen kleinen Buchversand. Wird sich meine Frau auch in den nächsten Tagen dran setzen. Aber noch ein bisschen wichtiger ist, denke ich, eine geistliche Inventur. Was habe ich Gott zu danken, wenn ich an das letzte Jahr denke? Und wofür habe ich Gott zu bitten, wenn ich an dieses neue Jahr denke? Ich möchte einsteigen mit einem Wort aus dem zweiten Vers. Dort heißt es, wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen, wir leben und gedeihen vom Alten bis zum Neuen. Ich finde das Wort gedeihen so ausdrucksstark. Kennen wir eigentlich ja von Pflanzen, vielleicht auch von Tieren. Man freut sich ja auch, wenn der Wellensittich gedeiht. Aber hier ist die Rede vom Gedeihen des Lebens. Aber es ist nicht nur die Rede davon, sondern wir kriegen hier auch eine Anleitung, wie das Leben gedeihen kann. Wie es aufblühen kann und wie es dann Frucht tragen kann und wie es sich schließlich vollenden kann. Das ist ja noch ein bisschen wichtiger als alle anderen Inventuren, die für sich genommen auch nützlich sind. Wir betrachten also dieses ganze Lied als eine geistliche Inventur. Und ich möchte zunächst noch ein paar Sätze zur äußeren Struktur und zur äußeren Form dieses Liedes sagen, die lesen sich ja und singen sich ja alle recht flüssig. Diese Paul-Gerhardt-Lieder sind ja viele Ohrwürmer dabei. Und man möchte gar nicht meinen, dass der Paul-Gerhardt wirklich an jedem Komma herumgefeilt hat. Dass alles in diesen Liedern aufeinander bezogen ist, dass eine erkennbare Struktur in diesen Liedern steckt. 134 Lieder und Gedichte sind von ihm überliefert. Er hatte seine produktivste Phase, als es stürmte und krachte, als der 30-jährige Krieg über Deutschland zog. Der dauerte ja bis 1648. Und dann hat er viel Not durchmachen müssen. Ich denke, die meisten kennen ja so die Eckdaten seiner Biografie. Er ist ja dann vom großen Kurfürsten in die Mangel genommen worden und sollte ein sogenanntes Toleranzedikt unterschreiben. Und damit hätte er sich sozusagen selber verpflichtet, auf den lutherischen Glauben, auf die lutherische Konfession besonders hinzuweisen. Aber in dem Sinne, dass er eben keine andere als weniger nützlich und weniger glaubensfördernd bezeichnete. Also das wollte Paul Gerhardt nicht. Er wollte an seinem lutherischen Glauben unverkürzt festhalten. Und dann haben sich die Berliner beim, die Stände beim großen Kurfürsten beklagt. er möge doch eine Ausnahme machen mit diesem Mann. Und der große Kurfürst hat tatsächlich eine Ausnahme gemacht, als einzigen Pfarrer. Und hat ihm dann eine Sonderdepesche zustellen lassen, dass er von dieser Verpflichtung frei wäre. Und nun kommt das Interessante. Paul Gerhard hat diese Sondererlaubnis nicht akzeptiert. Er hat gesagt, wenn ich nur aufgrund einer solchen Gnadenhandlung des Kurfürsten in meiner Predigt frei bleibe, dann will ich diese kurfürstliche Gnade nicht annehmen. Und dann ist er geflogen. Er hat sein Amt verloren und stand mehr oder minder mittellos auf der Straße, bis dann der Superintendent von Lübben sich dann seine erbarmt hat und ihm dann in seinen letzten Lebensjahren noch eine Pfarrstelle verschafft hat. Also ein so milde gestimmter und so bevollmächtigter Liederdichter, der den Menschen wirklich ins Herz zu singen verstand, hatte auch seine Kanten und kannte sein Profil und hat es durchgehalten, unter Schmerzen. Ja, es kamen dann auch persönliche Rückschläge und Schmerzen dazu. Von seinen 5 Kindern hat er 4 verloren und seine Frau dann auch, war dann in den letzten Lebensjahren Witwe, hatte nur noch einen Sohn um sich herum, dem hat er ein Testament vermacht. Und ich werde dann im Lauf der Predigt aus diesem Testament einmal auch zitieren. Das spiegelt sich alles in seinen Liedern wider. Die Freude des Glaubens, aber auch die Vielfalt von Leid und Schmerz. Aber ich will zur Form etwas sagen. 15 Verse. Der erste Vers, ein Einstiegsvers, voller Dank. Der letzte Vers, der 15., ist die Zusammenfassung all der Bitten, die er in diesem Lied dann vorgetragen und zusammengestellt hat. Vers 2 blickt ins neue Jahr hinein. Ja, mit dem großen Wunsch, ich habe es ja schon angesprochen, dass das Leben gedeihlich werden möge, dass Gott sein Ja und Amen spricht, dass ein Segen vorhanden ist. Ja, und hier wird es plötzlich ganz persönlich. Können wir vom letzten Jahr das sagen, dass der Segen Gottes da war und dass unser Leben aufgeblüht ist? Oder müssen wir ja von vielen Rückschlägen reden, wo wir meinten, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu müssen, wo uns Gott gebremst hat, wo er uns gedemütigt hat, wo die Dinge ganz anders gelaufen sind, als wir sie eigentlich erwartet und erbetet haben, wo der Segen uns durch die Finger floss und wo wir am Ende des Jahres sagen mussten, ist eigentlich überhaupt was Nützliches geblieben? So sind die ganzen Lieder von Paul Gerhard. Ja, die werden sofort ganz persönlich. Man wird hineingenommen. Man hat mal gesagt, Luther hat im Wir-Stil gepredigt, Paul Gerhard hat im Ich-Stil gesungen. Und da ist was dran. Es wird alles ganz persönlich. Ja, und zur Struktur gehört natürlich vor allen Dingen, dass nun auch die Bitten geäußert werden. Es ist ja letztlich ein Bittlied im Blick aufs neue Jahr. Und es sind 4 große Bitten, die er nun so genial unter einen Hut kriegt. 4 große Lebensbereiche, Segensströme, um die er bittet. Erstens die Bewahrung. Zweitens die Treue Gottes. Drittens der Segen Gottes. Und viertens der Geist Gottes. Also eine ganze Menge. Und wenn wir an das Stichwort des Gedeihens denken, dann ist die Brücke schon ganz klar. Unser Leben gedeiht, wenn uns Gott bewahrt, wenn er uns die Treue hält und wenn er uns segnet und wenn er uns seinen Geist gibt. Dann kann man sozusagen Brief und Siegel darauf geben, dass das Leben gedeiht und dass wir dann am Jahresende mit großer Dankbarkeit und innerer Zufriedenheit sagen können, Herr, es war ein gesegnetes und ein gedeihliches Jahr. Das wünsche ich uns allen, dass wir das dann am Jahresende so ausdrücken können. Ja, gucken wir uns diese vier Bitten einmal etwas näher an. Da haben wir zunächst die Bewahrung. Vers 3 bis 6. Der 30-jährige Krieg war gerade vorbei, also einige Jahre, als dieses Lied entstanden ist. Aber wenn wir den Vers 3 angucken, da ist noch ganz lebendig die Kriegserfahrung zu spüren. Angst und Plagen, Zittern und Zagen, Krieg, große Schrecken, die alle Welt bedecken. Das sind also nicht nur Worte, das ist wirklich erlitten. Und wer sich mal mit zeitgenössischen Berichten zum 30-jährigen oder über den 30-jährigen Krieg beschäftigt hat, der weiß, wie brutal es damals wirklich zuging. Er hat zum Beispiel sein eigenes Elternhaus verloren, war total zerstört nach dem Kriege. Er ist ja in Gräfenhainichen geboren, der Paul Gerhard, und da war dann nichts mehr da. Ganze Landstriche verödet, ausgeraubt und die Horden der Soldaten, ja, Soldaten ist schon fast zu viel gesagt, der Söldner, muss man sagen, haben da wirklich alles kurz und klein geschlagen. Eine schlimme Zeit, die dann noch natürlich von Pestwellen durchzogen war. Paul Gerhard hat seinen eigenen Bruder in jungen Jahren an der Pest verloren. Also wenn er hier von Plagen und Ängsten spricht, das ist alles ganz durchlitten. Er selber war zu dieser Zeit Student in Wittenberg. Wir hatten gerade eine Freizeit in Wittenberg und sind durch die Straßen gezogen, wo auch Paul Gerhard dann als Student lange Jahre gewesen ist. Aber es war natürlich auch eine Zeit, nicht nur politischer, sondern auch konfessioneller Auseinandersetzungen. Der Paul Gerhard hat ja befürchtet, dass die Reformation im 30-jährigen Krieg wieder total ausradiert wurde. Und er hat den König Gustav Adolf, den Schweden, praktisch fast schon wie einen Erlöser gefeiert, als der mal nach Wittenberg kam, 1630. Also auch das hat den Leuten, die innerlich evangelisch gesonnen waren und vom reformatorischen Glauben durchdrungen waren, damals zugesetzt, dass es Jahre und Jahrzehnte lang Spitze auf Knopf stand, hat denn überhaupt dieser evangelische Aufbruch eine Zukunft? Die Angst und die Plagen haben ja nicht aufgehört mit dem 30-jährigen Krieg, sondern sie durchziehen die Welt. Und wir sind eigentlich sowas von privilegiert. Das wird einem erstmal klar, wenn man so die Weltgeschichte ein bisschen studiert und auch heute die globalen Auseinandersetzungen, dass wir jetzt schon solch lange Friedenszeiten hinter uns haben. Manchmal befürchte ich, dass uns die Dankbarkeit da abhanden kommt für diese doch erstaunlich lange Friedenszeit, die wir nun schon genießen dürfen. Ihm ist ganz klar, dass nicht die Politik und dass nicht irgendwelche menschliche Machenschaften, sondern dass allein Gott den Frieden bewahren und wieder neu schenken kann. Wenn Not und Trübsal blitzen, dann dürfen wir dennoch in seinem Schoße sitzen. Das ist eine erstaunliche Aussage. Inmitten der Not, erbittet er den Beistand Gottes. Also er bittet nicht, dass die Not generell von ihm ferngehalten wird. Da ist er Realist genug. Diese Welt ist eine in Sünde gefallene Welt und die wird immer von Nöten und Kriegen durchzogen sein, aber er bittet darum, im Schoße Gottes sitzen zu dürfen und dort bewahrt zu sein. Gott ist der Hüter unseres Lebens. Und unser Tun und Machen ist letztlich, wenn er nicht seinen Segen dazu gibt, vollkommen vergeblich. Also, das sind die Einstiegsverse der ersten Bitte um Bewahrung. Und auch wir, glaube ich, sind hier natürlich sofort mit hineingenommen. Und wer die Zukunft nur ein bisschen versucht in den Blick zu kriegen, der merkt, dass sich überall Gewitterwolken zusammenbrauen. Jetzt denkt sogar die NATO an eine atomare Nachrüstung. Es sieht nicht gut aus, wenn wir die politischen Entwicklungen in unserer Welt, besonders auch in unserem Kontinent, betrachten. Insofern ein ganz aktuelles Lied. Gehen wir zur zweiten Bitte. Er bittet um Gottes Treue. Wir haben vorhin aus den Klageliedern Kapitel 3 die Schriftlesung gehabt. Und genau darauf nimmt er hier Bezug. Gelobt sei deine Treue, die alle Morgen neue. Das steht fast wörtlich so in den Klageliedern Jeremias. Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Klagelieder 3, Vers 23. Und jetzt kommt er fast ins Schwärmen. Alles Herzeleid kann Gott wenden. Was ist das für eine kraftvolle und für eine weitreichende Aussage? Alles Herzeleid. Also er glaubt wirklich an den Gott, der dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Er glaubt an den schöpferischen Gott. Der kann alles wenden. Und das wollen wir persönlich glauben. Das wollen wir aber auch doch im Blick auf Kirche, auf Gesellschaft, ja, auf die ganze Weltpolitik glauben. Gott kann alles ändern. Und wir sind dadurch Wittenberg gelaufen, wir hatten einen prima Stadtführer, das war eine Freude, dem zuzuhören. Und mir ist immer wieder so in den Sinn gekommen, was Gott damals gemacht hat, dass er eine Reformation geschenkt hat, das kann er doch jederzeit wieder machen. Man muss nicht Trübsal blasen, wenn man bestimmte kirchliche Entwicklungen vor Augen hat. Gott spricht und es geschieht. Also so einen Glaubensmut kann man hier lernen, ja, denn Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind, Römer 3,3. Das ist ja unsere Chance und deswegen dürfen wir auch immer wieder Großes erwarten. Ach, wir haben da viele Einzelheiten gehört, wie zum Beispiel die Studenten in Wittenberg es gar nicht fassen konnten, dass Luther plötzlich vor der Türe stand. Der war ja verschwunden, 1521, nach dem Reichstag zu Worms, hat ihn ja sein Kurfürst sozusagen ruhig gestellt, auf die Wartburg verfrachtet. Und dann gab es ja leider in Wittenberg sogenannte Bilderstürmer, die dann der Reformation noch ein bisschen selber nachhelfen wollten und alles aus den Kirchen rausgeschmissen haben, was so an die katholische Zeit erinnerte. Und da haben natürlich nicht alle mitgemacht. Und deswegen war die ganze Stadt in Aufruhr. Und das hat Luther natürlich bald mitgekriegt. Und dann hat er sich in Bewegung gesetzt. Und sein Kurfürst hat es auch mitgekriegt. Er hat ihm noch einen Brief geschrieben, ob er ihm noch eine Menge Soldaten zur Seite stellen soll. Und Luther hat den dollsten Brief der Weltgeschichte geschrieben. Also das würde ich mal einfach so sagen aus dem Handgelenk. Und sagte dann, zu seinem Kurfürsten, den er nur ein einziges Mal in seinem Leben gesehen hat, nämlich auf dem Sterbebett des Kurfürsten. Sonst ging das immer nur über Mittelsmänner. Schrieb dann an den Kurfürsten: Eure kurfürstliche Gnaden, vielen Dank für das ehrenvolle Angebot, aber ich komme in einem gar viel höheren Schutz als die Soldaten des Kurfürsten je mir geben könnten. Ja, ich schätze, dass ich sogar euer kurfürstlichen Gnaden schützen, mehr schützen könnte als sie sich selber. Denn hier heißt es in diesen Dingen geglaubt, gehofft und gehandelt. Also ein ganz toller Brief. Und das haben dann die Studenten in Wittenberg mitgekriegt, dass er unterwegs ist, und haben ihm, sind ihm entgegengeeilt und haben ihn dort irgendwo abgefangen und triumphal empfangen. Das muss man sich alles mal nochmal so klar machen. Ja? Welch eine Befreiung der evangelische Glaube für die Menschen damals doch gewesen ist. Dass sie sich jetzt nicht mehr freikaufen mussten von ihren Sünden mit Ablassbriefen und sich nicht mehr mit guten Werken den Himmel erarbeiten mussten, sondern einfach an diesen Christus glauben durften, der alles für sie gegeben und getan hat. Ja, so eine Freude wünschte man sich heute auch ab und zu, ja, dass Theologiestudenten den Lehrern jubelnd entgegenziehen und sagen: Wunderbar, dass wir dich wieder haben und dass wir wieder das Evangelium aus deinem Munde hören können. Aber dann kommt auch gleich in dieser Bitte noch das Stichwort der Geduld. Und das finde ich wichtig, denn sonst wird man schnell euphorisch. Und man denkt: Ja, Moment, Gott ist treu und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen da. Also bitte, jetzt, lieber Gott, will ich heute das und das und das. Und glaube, dass du das und das und das auch hinkriegst. Und dann merkt man plötzlich: Moment, Gott hat andere Zeitpläne und er mutet mir erstmal Geduld zu. Ich denke mal an den Josef, der musste 2 Jahre da im dunklen Gefängnis verbringen, völlig schuldlos, wegen der Frau des Potiphar. Und hat diese 2 Jahre durchgehalten, ohne zu verzweifeln. Und dann war die Zeit der Geduld zu Ende. Und dann öffneten sich plötzlich alle Türen. Wollen wir also auch hier an diesen Vers 9 denken, wenn es auch im neuen Jahr nicht immer so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen. Gib mir und allen denen, die sich von Herzen sehnen, nach dir und deiner Holde, ein Herz, das sich gedulde. Viel wert, die Geduld. Im Griechischen heißt der Geduld Hypomone. Und das bedeutet das Drunterbleiben. Das Drunterbleiben. Ja? Ich bleibe bewusst unter dem, was Gott mir auferlegt. So lange, bis er es wieder wegnimmt. Und Gott hält die Treue. Damit sind wir beim dritten Punkt, bei der dritten großen Bitte. Es wird immer umfassender. Jetzt wird also um den Segen Gottes gebeten. Sprich deinen milden Segen, Vers 11, zu allen unseren Wegen. Lass Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen. Auf falschen Wegen liegt bekanntlich kein Segen. Ich denke, das haben wir alle schon gemerkt. Mauscheleien, Halbwahrheiten oder Halblügen und ja, Ärmel hochkrempeln, das kann mitunter schnell ganz schön schief gehen. Und wir merken, ist ja gar kein Segen da. Ich weiß von meiner eigenen Doktorarbeit, da wollte ich auch erst so mit Ärmel hoch an die Sache ran, habe mich auch wirklich reingehängt, 2 Jahre. Meine Frau war damals Lehrerin, die hat mich sozusagen durchgefüttert. Und ich bin durch die Archive gewandert und habe die Arbeit geschrieben. Und dann merke ich, ja, das heißt, erst habe ich es gar nicht gemerkt. Erst war ich vollkommen überzeugt, dass das die beste Arbeit seit langem wird in Erlangen. Und schreibe dann einen netten Brief an meinen Professor und schicke ihm die ersten Kapitel. Und dann kommt tatsächlich die Antwort, 2 Tage vor Weihnachten 1972. Das Datum hat sich so tief in mir eingeprägt, dass ich das immer noch weiß. Und dann habe ich in meiner jugendlichen Naivität mir diesen Brief auf den Gabentisch gelegt und erst am Heiligabend geöffnet. Und da stand drin, lieber Herr Kochlovius, ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben das Thema völlig verfehlt. 2 Jahre umsonst gearbeitet. Ja, das war die erste große Belastungs- und Bewährungsprobe meines Glaubens. 1970 bin ich zum Glauben gekommen bei Billy Graham. Ja, also man merkt dann doch irgendwie, wenn die Sache nicht läuft und wenn der Segen weg ist. Ja, und dann ein paar Jahre später war es dann ganz anders. Ja, da öffnete Gott dann selber die Türen. Und nun habe ich schon von dem Testament gesprochen, was der Paul Gerhardt seinem einzig noch verbliebenen Sohn mit auf den Weg gegeben hat. 1676 ist Paul Gerhardt heimgerufen worden. Und ein paar Monate vorher hat er ein wirklich herzbewegendes Testament seinem damals 14-jährigen Sohn hinterlassen. Und da schreibt er auch von den Wegen, die nun der Sohn gehen soll, damit er unter dem Segen Gottes bleibt. Tue nichts Böses, in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nichts so klein gesponnen, es kommt an die Sonne. Das ist der erste väterliche Rat. Der zweite: Außer deinem Amt und Beruf erzürne dich nicht. Interessant. Im Amt darf man sich erzürnen. Ja, finde ich auch richtig. Gerade auch Prediger müssen sich auch erzürnen können über alles, was gegen Gottes Plan und Gottes Willen geschieht in dieser Welt. Also, außer deinem Amt und Beruf erzürne dich nicht. Merkst du denn, dass der Zorn dich erhitzt hat? Dann schweige stockstill und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die 10 Gebote und den christlichen Glauben, also das Glaubensbekenntnis, bei dir durchgebetet hast. Drittens, der fleischlichen Lüste schäme dich, und wenn du dermal einst in die Jahre kommst, dass du heiraten kannst, dann heirate mit Gott und mit dem guten Rat frommer, getreuer und verständiger Leute. Viertens, tue den Menschen Gutes, auch wenn sie dir es nicht gleich vergelten. Denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erde schon längst vergolten, als er dich erschaffen hat und als er dir seinen lieben Sohn geschenkt hat und als er dich in der heiligen Taufe zu seinem Kind und Erben auf- und angenommen hat. Und noch ein fünfter väterlicher Rat: Den Geiz fliehe wie die Hölle. Lass dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erworben hast, auch wenn es nicht allzu viel ist. Beschert dir aber der liebe Gott noch mehr, dann bitte ihn, dass er dich vor dem leidigen Missbrauch des zeitlichen Gutes bewahren wolle. In Summa, bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich, bleibe in deinem Glauben und Bekennen beständig, dann wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden. Willig, fröhlich und selig. Das gibt der Vater seinem Sohn mit auf den Weg. Ein wunderbares Testament. Steht zwar nicht Testament drüber, aber es ist ein Testament. So bleiben wir unter Gottes Segen, wenn wir das auch in dieser Weise und ähnlich beherzigen. Ja, und dann wunderbare praktische Anwendungen in Vers 12 und 13. Sei der verlassenen Vater, der irrenden Berater, der unversorgten Gabe, der Armen Gut und Habe, hilf gnädig allen Kranken, gib fröhliche Gedanken den hochbetrübten Seelen, die sich mit Schwermut quälen. Es ist eine liebe Schwester jetzt unter uns hier im Gottesdienst, die weiß etwas zu sagen von Schwermut. Die Schwermut greift sehr um sich. Vor ein paar Tagen rief mich auch jemand an, der 10 Jahre schwermütig war. Ich habe ihn getraut, das weiß ich noch, hier in diesem Raum. Und er sagte, ich bin frei geworden. Ich hatte 10 Jahre die falschen Medikamente und die haben mich kaputt gemacht. Und jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der hat mich davon befreit, erlöst und abgesetzt. Und jetzt geht's mir wieder gut. Interessant. Also auch Schwermut ist zu bewältigen mit Gottes Hilfe. Verlassen, verirrt, unversorgt, arm, krank, schwermütig, was auch immer uns betreffen und bezwingen mag, der Segen Gottes ist stärker. Und das will der Paul Gerhard uns hier mit auf den Weg geben. Natürlich, wie gesagt, Geduld ist nötig. Aber Gott führt das Kommando und er will uns ja nicht kaputt machen. Und wenn Gott Lasten auferlegt, wissen wir, Psalm 68, 20, dann hilft er auch. So, und dann kommt die vierte Bitte. Die ist nun, sagt er selber, die umfassendste und die wichtigste. Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste. Ja, der Geist Gottes ist nun tatsächlich das Allerwichtigste. Wie kriegt man denn den Geist Gottes? Da gibt die Bergpredigt nach wie vor den allerbesten Rat, indem sie sagt, du musst arm werden im Geist. Was ist damit gemeint? Ganz einfach. Du musst an deinem eigenen Geist arm werden. Du musst nicht auf dich, auf dein Denken, auf deine Erfahrung, auf ja, all das, was du auf die Waagschale bringen und legen kannst, vertrauen. Sondern das muss erstmal alles weg. Vertraue ganz und gar nur dem lebendigen Gott dein Leben an. Und sag nicht nur Herr, sondern lass ihn auch Herrn sein in deinem Leben. Dann kriegst du den Geist, ganz einfach. Ja, dann kriegst du den Heiligen Geist. Wer noch voll mit eigenem Geist ist, hat es immer schwer, den Heiligen Geist zu kriegen. Deswegen steigt die Bergpredigt damit ein. Selig sind, die geistlich arm sind. Ja, ganz wichtig, dass der Mensch Demut lernt und nicht mehr seinen Geist vertraut. Ja, so kriegt man den Geist. Aber hier ist die Rede davon, dass wir mit dem Geist gefüllt werden sollen. Also, dass der Geist dann auch unsere Persönlichkeit allmählich durchdringt. Das ist ja auch eine tolle Sache, ja? Wenn man merkt, aha, der Geist, der hilft dir, Gutes zu denken. Der hilft dir, Gutes zu wollen. Der hilft dir, Gutes zu fühlen. Paulus sagt im Philipperbrief, freut euch, 12-mal ist da von Freude die Rede. Das heißt, wir können unser Gefühl steuern, wir können unser Denken steuern, wir können unseren Willen steuern und das macht alles der Geist. Wer den Geist nicht hat, ist eigentlich ziemlich arm dran. Ja? Der muss nur das machen, was sein Denken ihm vorschlägt oder vorschreibt. Oder was sein Gefühl oder was sein eigener Wille will. Ja, und dann kommen die Verstandesmenschen und die Gefühlsmenschen und die Willensmenschen. Und das sind alles ziemlich schwierige Zeitgenossen. Lasst uns, liebe Brüder und Schwestern, Geistmenschen sein und Geistmenschen werden, die nicht nach ihren seelischen Funktionen, also wollen, denken, fühlen, leben, sondern vom Geist sich bestimmen lassen. Und da gibt es im Epheserbrief im 5. Kapitel ja eine schöne Anleitung. Da sagt der Paulus, lasst euch doch mit dem Geist erfüllen. Und da gibt er sogar ganz konkrete Tipps, indem ihr beginnt, untereinander heilsame geistliche Worte zu reden. Nicht das, was den anderen niederdrückt, sondern das, was ihn aufbaut, was ihm hilft. Manchmal hilft natürlich auch eine Ermahnung, ja, das muss dann auch sein. Hört man nicht so gern, aber wenn man eine gute Ehefrau hat, dann hört man des Öfteren Ermahnungen. Ja, muss auch sein. Aber wichtig ist, dass wir so miteinander reden, dass dem anderen geholfen wird. So, sagt Paulus, so wirst du vom Geist erfüllt. Ich kriege manchmal Anrufe, da merke ich sofort, da benutzt mich einer als Müllkippe. Ja? Da will jemand sich nur, ich sag mal ganz drastisch, auskotzen. Und ich nehme mir dann mitunter die Freiheit und sage, was wollen Sie eigentlich wirklich? Also, das ist keine geistliche Rede. Geistliche Rede ist dem anderen etwas Gutes zu gönnen und Gutes zu vermitteln. Sagt der Paulus in Epheser 5. Kann man nachlesen. Und dann sagt er, übe dich ein in die Danksagung. Das ist das Zweite. So wirst du auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er sagt nicht Dankbarkeit, er sagt Danksagung. Das ist nämlich was anderes. Dankbarkeit, die kommt und geht. Kann man bei jedem Kind beobachten. 5 Minuten nach der Geschenkübergabe gibt es schon wieder andere Dinge. Ja, aber Danksagung ist was anderes. Ja, da übe ich mich ein. Auch wenn ich jetzt gar keine Dankbarkeit habe, im Herzen sage ich trotzdem Dank. Ja, danken schützt vor Wanken. Ist also eine schöne Übung. Jeden Morgen erstmal mit Dank zu beginnen. So werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann sagt der Paulus drittens, übe dich ein in die Unterordnung. Also sei nicht hochmütig, sei kein Machtmensch. Sei kein Machtmensch. Setz dich nicht durch auf Biegen und Brechen, auf Kosten anderer Menschen. Werde bescheiden und demütig. Dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ja, und der Heilige Geist, sagt der Paul Gerhard hier, ist eine Zierde. Macht den Menschen schön. Der Heilige Geist, ja, wie soll ich sagen, macht den Menschen innerlich schön. Ich habe mal die Biografie von Johnny Cash gelesen. Das war ein amerikanischer Country-Sänger und ein wüstes Leben hatte der hinter sich. Ja. Drogen, Alkohol, Eheschwierigkeiten und. Ja. Und dann ist dieser Mensch gläubig geworden. Und man sah sein Gesicht an, bis zum Schluss, ja, dass er harte Jahrzehnte hinter sich hatte. Aber dann wurde seine Seele plötzlich ganz weich. Und er hat die dollsten Lieder, auch Glaubenslieder, dann gesungen. Und man merkte, ja, der Geist ist wirklich eine Zierde. Sagt er das nicht sehr schön? Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere. Wunderschön. Menschen zu begegnen, die so eine Zierde sind, ja. Die, ja, von innen nach außen etwas ausstrahlen und den Geist Gottes und die Liebe Gottes verbreiten. Fühlt man sich einfach wohl in der Nähe solcher Menschen. Lasst uns solche Menschen sein in diesem Jahr. Ja, aber der Geist, der kann noch viel mehr. Der kann uns sogar in den Himmel führen. Und dort zum Himmel führe. Tja, dazu braucht es natürlich große Kraft. Aber der Geist hat die Kraft. Der fasst in die Gräber hinein und dann kommen die Leute rausspaziert. Und wenn gar nichts mehr da ist, fasst er trotzdem rein. Gar kein Problem, denn Gott hat jeden einzelnen Menschen gespeichert in seinem Computer. Ja, und dann kommt der Geist und dann führt er uns zum Himmel, wenn wir uns in diesem Leben mit Christus vereinigt haben im Glauben und zur Gemeinde Jesu gehören. Wenn Christus wiederkommt, ja, dann gibt es eine einzige Frage. Hast du den Heiligen Geist? Und wenn du den hast, Römer 8, dann wirst du, Bibel sagt, entrückt. Das heißt, du wirst verwandelt und in den Himmel hineingebracht. Dort zum Himmel führe. Ja, also eine Menge Bitten fasst der liebe Paul Gerhard hier zusammen. Und das sind bestimmt nicht alle. Wer seine anderen Lieder liest, der findet noch mehrere Bitten. Aber das sind ganz wichtige Bitten fürs neue Jahr. Bewahrung, Gottes Treue, Gottes Segen und Gottes Geist. Und die fasst er im letzten Vers nochmal zusammen. Das alles wollst du geben. O meines Lebens Leben, mir und der Christenschare. Schön, dass er nicht nur an sich denkt, sondern wirklich an die gesamte Gemeinde. Zum seligen neuen Jahre. Auch ein schöner Ausdruck. Das Jahr kann selig werden. Und das wünsche ich uns allen, dass wir ein seliges Jahr, selig machendes Jahr vor uns haben. Und dafür wollen wir jetzt noch beten. Herr Gott, himmlischer Vater, im Namen Jesu wollen wir dir jetzt von Herzen danken für das Weggeleit, das du uns in diesem Paul-Gerhard-Lied schenkst, wie wir zu einem seligen Jahr kommen können. Und alles das, was der Paul Gerhard hier so wunderbar zusammengefasst hat, das erbitten wir nun auch ganz persönlich von dir. Schenke uns Bewahrung, nicht unbedingt vor jeglicher Not, aber in den Nöten, die uns treffen können in diesem Jahr. Lass uns deine Treue spüren und verankere uns ganz fest in der Gewissheit, dass deine Barmherzigkeit alle Morgen neu ist und dass du jede Not wenden kannst. Und so schaffe du uns auch in diesem Jahr tiefe Freude über deine Treue. Und lass uns in allem deinen Segen erfahren. An deinem Segen ist alles gelegen. Und so wie der Paul Gerhard seinem Sohn diese wichtigen Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, so wollen auch wir in diesem Jahr in dieser Gewissheit leben, dass wir deinen Segen brauchen und dass du nur dann den Segen uns gibst, wenn wir auf deinen Wegen und nach deinem Willen handeln. Gib uns den festen Entschluss und dann auch die Umsetzung dieses Entschlusses. Und wir danken dir für die wunderbare Gabe des Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, Herr, wer den Heiligen Geist noch nicht hat unter uns, dass er demütig wird von Herzen und dass er dann auch wirklich von dir den Heiligen Geist empfängt und dass er sich dann füllen lässt, dass wir uns alle füllen lassen mit den Ratschlägen des Apostels Paulus, dass wir gute und heilsame Dinge zueinander sagen, dass wir uns einüben in die tägliche Danksagung. Und dass wir keine Machtmenschen sind, sondern demütig werden im Herzen. Hilf uns zu diesen Schritten. Herr, und dann vertrauen wir darauf, dass das Jahr ein seliges Jahr wird. Hilf uns, Herr, lass wohl gelingen. Amen.